Domradio Menschen
Podcast Aus, Amen, Ende hat Thomas Frings sein Buch genannt. Geschrieben hat er es in einem Auszeitjahr im Kloster. Wohin sich Thomas Frings zurückgezogen hat, nachdem der Priester aus Münster sein Amt als Pfarrer niedergelegt hatte. Sein Schritt hat ein gewaltiges Echo hervorgerufen, bei vielen Christen und auch in den Medien. Mittlerweile hat Thomas Frings das Kloster wieder verlassen und sucht seinen Weg als Priester, aber nicht mehr als Pfarrer. Davon erzählt er heute. Und auch von seinem Adoptivbruder aus Togo, einer Nacht in der Wildnis, als Hyänen um sein Zelt schlichen und davon, wie der Kanarienvogel, der nicht mehr singen konnte, sang. Herzlich willkommen, Thomas Frings.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio. Die Menschensendung. Heute zu Gast ist Thomas Frings. Das wissen wir schon, Thomas Frings. Aber ansonsten stellt sich unser Gast an dieser Stelle selber vor. Deswegen bitte, Alter?
Morgen werde ich 57.
Beruf?
Ich bin Priester.
Berufung im Sinne von, dazu bin ich auf die Welt gekommen.
Ich lebe unglaublich gerne. Mir macht Leben Spaß.
Zum Spaß haben. Schöne Antwort.
Und wenn andere daran teilhaben können und auch ihr Leben schöner wird, ist es gut gewesen.
Die Religion ist bei einem katholischen Priester klar katholisch, aber wie gerne katholisch?
Durch und durch.
Von meiner Mutter habe ich
hoffentlich die Gene, fit alt zu werden.
Ohne meinen Vater?
Ohne meinen Vater würde ich nicht so viel gesegnet sein. Es gibt keinen Abschied, wo ich nicht gesegnet werde.
Am Waldrand aufwachsen hieß?
Eine tolle Freizeit als Kind gehabt zu haben.
Nach der ersten Woche im ersten Schuljahr wusste ich,
dieses System und ich werden keine Freunde, deswegen habe ich nicht G8 und nicht G9, ich habe G10 gemacht.
Messdiener durfte ich nicht werden, weil?
Weil ich ein katastrophaler Schüler war und meine Eltern sagten, du musst alle Konzentration auf die Schule richten. Aber diese Empfehlung war, glaube ich, nicht richtig.
Priester wollte ich werden, um?
Oh, einen Halbsatz zu beenden.
Bitte?
Um ein interessantes Leben zu haben.
Im Studium konnte ich plötzlich lernen, weil?
Weil ich die Freiheit hatte, dann die Leistung zu bringen, wenn sie gefragt wurde. Und den Tag konnte ich aber selber gestalten.
Kunst und Archäologie wollte ich dann auch noch studieren. Damit?
Eine Leidenschaft auf ein wissenschaftliches Fundament gestellt werden konnte.
Als meine Großmutter starb?
War mein erster Gedanke, so möchte ich auch sterben.
Meinen Adoptivbruder aus Togo habe ich in Münster im Bus getroffen, weil?
Weil er schwarz war und sonst allein im Bus gesessen hätte.
Als Gemeindepfarrer konnte ich?
Unglaublich kreativ sein.
Als Gemeindepfarrer konnte ich nicht?
Oh, das ist eine lange Pause jetzt an der Stelle. Sie merken, weil ich viel konnte als Gemeindepfarrer. Ich habe das gerne gemacht. Als Gemeindepfarrer konnte ich nicht. Oh, da muss ich echt überlegen. Sie merken, dass ich viel mehr konnte.
Gut, dann.
Ja, das können wir so stehen.
Wir können das in der Sendung gleich aufgreifen. Ja. Liturgie kann?
Ich.
Kunst kann?
Das Leben so schön machen.
Ich musste aufhören, Gemeindepfarrer zu sein, als ich
feststellte, dass ich mit diesem Weg der Territorialgemeinde nicht mehr übereinstimmte und meine Überzeugung da nicht mehr hinterstand.
Das Echo auf meine Begründung Kurskorrektur hat mich
vollkommen überrascht.
Ich wollte zu den holländischen Benediktinern, weil
die Atmosphäre in diesem Kloster in
St. Willibrord,
Dutichem, Slangenburg heißt die Abtei St. Willibrord, vom ersten Moment an ein Geist der Freiheit war, der absolut überzeugte und Konsequenz.
Das Klosterleben ist nicht meines, weil?
Weil ich mir das nicht für mein ganzes Leben vorstellen kann.
Jetzt möchte ich
gerne weitersuchen nach Wegen, die zukunftsfähig sind.
der Großneffe von Kardinal Frings zu sein bedeutet?
Glück gehabt zu haben, weil man mit einem positiv besetzten Namen gesegnet wird.
Eine 4 im Enneagramm zu sein heißt?
Das Skript zu haben, du bist gut, wenn du anders bist.
Menschen können Gott spüren, wenn?
Wenn sie religiös-musikalisch sind.
Gott ist?
Eine Idee.
Oh, dann mal bin ich gespannt auf diese Sendung. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Priester Thomas Frings. Bis vor gut einem Jahr war er Priester und Pfarrer und beides mit Leib und Seele. Dann schrieb er einen Text, Kurskorrektur, warum ich nicht mehr Pfarrer sein kann, und ging in ein niederländisches Benediktinerkloster. Thomas Frings, jetzt sitzen Sie hier. Sie sind aus dem Kloster nicht nur mal für einen Tag raus, sondern Sie sind auch wieder raus. Und wenn Sie jetzt auf dieses Jahr schauen zwischen der Veröffentlichung des Textes letztes Jahr im Frühjahr und dieses bewegte Jahr, das Echo auf diesen Text, das Jahr im Kloster, Sie haben ein Buch geschrieben und dann gibt es wieder Medienecho auf das Buch. War das jetzt ein stabiles Jahr, weil es ein Jahr in einem benediktinischen Kloster war und mehr Stabilität geht hier eigentlich gar nicht? Oder war es bewegt oder war es beides? Was war das für ein Jahr?
Es war äußerlich ein ganz stabiles und ganz ruhiges Jahr. Mhm. Ich war genau 3 Nächte nicht im Kloster.
3?
Einmal war ich zu einem Vortrag in Saarbrücken eingeladen, da konnte ich nur mit Übernachtung hin und her. Und 2 Nächte musste ich auf meinen pflegebedürftigen Vater aufpassen, weil unsere Mutter kurzfristig ins Krankenhaus musste. Und weil das Kloster eine Stunde von zu Hause weg ist, wir wohnen in der holländischen Grenze, in Kleve am Niederrhein. Ansonsten war ich von morgens bis abends in jeder Gebetszeit stabil vor Ort. Dass im Kopf natürlich viel rund geht, auch nach so einem Jahr davor, ist klar, aber äußerlich ein ganz stabiles Leben. In dem Haus wird auch Wert darauf gelegt.
Außen stabil, innen bewegt. Also diesen Text, den Sie vor einem Jahr veröffentlicht haben, Kurskorrektur, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein, den haben Sie nochmal aufgegriffen und in ein Buch geflochten. Und dann gibt es zu diesen Textpassagen immer größere Erklärungen oder Anekdoten oder so. Und wenn ich jetzt in dieses Buch gucke, es heißt Ausahmen Ende, Fragezeichen, dann schreiben Sie darin, wenn ich diese Passage aus meiner Kurskorrektur lese, muss ich immer wieder den Kopf schütteln. Nicht darüber, dass ich das geschrieben habe. Nein, auch ein Jahr später stehe ich dazu. Ich muss den Kopf darüber schütteln, dass es wirklich so ist. Dass wir uns wirklich so lange schon anderen und vor allem uns selbst etwas vormachen. Was ist das, was Sie anderen und sich selbst, was die Kirche anderen und sich selbst vormacht?
Dass das System, die Struktur, die wir haben, eine zukunftsfähige ist. Ich bin vor 30 Jahren Priester geworden. Ich habe Volkskirche wirklich noch erlebt. Also volle Kirchen, als ich Jugendlicher war, bis zum Abitur. Ich habe mir 19 Abitur gemacht. Da hatten wir in meiner Pfarrkirche 4 Messen am Sonntag und da konnten sie gehen, wann sie wollten. Sie haben Klassenkameraden zum Teil da getroffen. Die Kirche war relativ voll und da ging ja ein Viertel bis ein Drittel der Pfarrgemeinde am Sonntag zur Kirche. Das waren Hunderte, das waren Tausende von Menschen, die sich da trafen. Und dann ging das immer weiter zurück. Trotz größter Bemühungen und Anstrengungen. Ist ja nicht so, dass man da einfach nur gesessen hätte als Hauptamtliche, die gesagt haben, ach, wir ignorieren das, sondern wir haben uns echt unglaublich angestrengt. Und wir haben, glaube ich, noch zu keiner Zeit wissentlich in der Kirche ein so hervorragend ausgebildetes hauptamtliches Klientel gehabt, das mit so viel Ideen, auch wissenschaftlich untermauert, tätig herangegangen ist und gesagt haben, so ist die Gesellschaft, so wollen wir darauf reagieren, so wollen wir damit kommunizieren. Und wussten ganz genau, im Jahr darauf ist die Distanz zur Kirche gewachsen. Man kann das nicht nur am Sonntagsgottesdienstbesuch festmachen, aber das ist schon ein wichtiges Kriterium, dass diese Zahl seit 70 Jahren nur rückläufig ist. Die Austrittszahlen steigen, die Nachwuchszahlen gehen zurück. Ich glaube, die Tendenz ist eindeutig.
Das wissen wir ja alles. Was ist das, wo man innen und außen sich was vormacht?
Ja, dass wir einfach auf diesem Weg immer so weitermachen. Wir machen auf diesem Weg so weiter. Und für mich war so eine Initialzündung, Pastoralplan für die Diözese haben wir gemacht und jetzt sollten wir einen für die Gemeinde machen. Da haben wir eine große Befragung gemacht. Und ein Satz war für mich wirklich der, wie ein Schlüsselsatz, wo jemand sagte, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Pfarrgemeinde, dass alles wieder so ist wie vor 30 Jahren? Und spontan habe ich gedacht, diese alte Dame hat vollkommen recht. Das ist das, was mehrheitsfähig ist. Wenn man sagen würde, was wünschen sich, und der Wunsch geht in Erfüllung, wo würden Sie ein Kreuz hintermachen? Ich glaube, das wären die allermeisten Kreuze, die hinter diesem Satz kämen. Und zwar durchgängig in Kirche. Und ich kann es auch sehr gut verstehen. Wir arbeiten darauf hin, dass es wieder, dass es sich nicht ins Negative verändert. Das heißt, positiv gesprochen, dass es sogar wieder mehr wird, so wie es war. Und wir merken doch seit Jahrzehnten, genau das gelingt nicht. Was aber stattdessen, das ist vollkommen offen und das wissen wir auch nicht.
Man kann über das stattdessen hier auch gar nicht nachdenken, wenn man immer weitermacht.
Richtig. Wir gehen nach Zug in die Zukunft, immer mit dem Blick über die Schulter, wie es war und wie es eigentlich wieder sein sollte. Wir versuchen immer, selbst wenn wir in die Zukunft gehen, eine Kurve zu sehen, nämlich eine Kurve dahin, dass es wieder so wird, wie es war, aber nicht in eine unbekannte Zukunft hinein. Mir sagte jemand aus der Bistumsleitung bei uns, du hast eigentlich vollkommen recht, wir fahren auf Sicht, wir fahren durch Nebel und kennen den Weg nicht.
Das ist ja das Normale, das ist la condition humaine, würden die Existenzialisten sagen. Ja. Wir tun nur immer so, als wäre das nicht so, als wäre die Sicht ein Weitblick.
Ja, ist es aber nicht. Ist es nicht.
Es gab verärgerte Reaktionen auf Ihren Text und auf Ihren Schritt. Also Sie haben für sich gesagt, Moment, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein. Hm? Darauf gab es Ärger. Es gab Kollegen, die sich verraten gefühlt haben.
Ja, denn ich habe meinen Schritt ja nicht einfach mit Frust begründet, sondern mit Perspektivlosigkeit. Und jetzt müssten die, die ja weitergehen, sagen, wir haben aber eine Perspektive. Wir sehen das, was du nicht siehst. Es sei denn, sie sehen auch, dass wir möchten, dass es nur langsamer zurückgeht und das ist alles zu wenig. Auf einmal wurde es auch anderen deutlich, schwer zu begründen, wie sie es weitermachen wollen. Ein Freund und Kurskollege hat es wirklich auf den Punkt gebracht, bevor es mir selber so bewusst wurde. Ich hatte ihn vorab darüber informiert, weil wir gut befreundet sind. Er sagte, wenn du heiraten würdest, wäre es leichter für alle. Der Bischof und der Zölibat wären schuld und wir alle könnten weitermachen wie bisher. So stellst du uns aber alle in Frage, die Bistumsleitung, uns Hauptamtliche und die Gemeindemitglieder. Das war nicht meine Absicht, aber das war das Resultat.
Jo, dann schauen wir mal. Schauen wir zuerst mal nach den Nachrichten, wie sie denn an diesen Punkt gekommen sind. Um an den Punkt zu kommen, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein, muss man ja erstmal Priester werden und Pfarrer werden. Ne? So, jetzt gucken wir nach den Nachrichten mal, wie das denn angefangen hat. Am Niederrhein, am Waldrand sind sie groß geworden. Und das hat auch damit zu tun, was sie heute machen.
Domradio. Menschen.
Unser Gast heute in der Sendung Menschen heißt Thomas Frings. Thomas Frings, Kleve, das war der Ort ihrer Kindheit und Jugend. Sie sind also am Niederrhein groß geworden. Und da in eine katholische Welt mit klassischen Geschlechterrollen aufgewachsen. So kann man das sagen, oder?
Ja, ich bin Jahrgang 60. Meine Eltern sind Jahrgang 24 und 29, leben beide noch. Wenn es klappt, haben sie dieses Jahr Diamantenhochzeit. Das ist eine Jugend aus einer anderen Zeit gewesen. Mutter bleibt zu Hause, Vater geht arbeiten. Die Arbeitswelt war auch so, dass das auch möglich war, eine Familie mit drei Kindern gut über die Runden zu kriegen. Auch eine Klasse, eine Arbeitsverteilung im Haus, so wie im Bilderbuch das war. Und nicht nur in schönen Bilderbüchern. Ich will das nicht verteidigen und sagen, das war nicht nur schön in der Zeit. Diese gute alte Zeit war nicht nur gut.
Sie haben das als Kind genossen, dass immer einer da war.
Ja, das habe ich aber erst als Erwachsener festgestellt, wie schön das ist. Wenn ich nach Hause kam und ich brauchte eigentlich nie klingeln. Ich brauchte immer nur klopfen und es wurde die Tür aufgemacht. Es war immer jemand da. Mutter war meistens dann da. Und wenn sie nicht da war, ich aufschließen musste und sie war nicht im Erdgeschoss, dann habe ich da oben gerufen und in den Keller gerufen. Und dann sagt sie, ich bin hier unten, wenn sie in der Wäsche war oder so, ich bin hier unten, ist was. Ich sage, nein, wollt nur wissen. Da kann ich mich an den Satz so gut erinnern, dann war das Haus warm. Und wenn Mutter nicht da war, war das Haus nicht so warm. Das kann ich als Erwachsener aber erst ins Wort bringen. Als Kind war das was ganz Unbewusstes, aber was sehr Schönes in Erinnerung.
kann man vielleicht als Junge auch anders erleben als Mädchen.
Ich kann es nicht als Mädchen erleben.
Ich weiß das, aber das ist einfach so, dass wenn man so ganz ungebrochen damit ist, weil das hat ja auch, diese Geschlechterrollen hat für die Frauen ja viel, hatte ja viele Implikationen. Es gab ja nicht umsonst die 70er Jahre und die Frauenbewegung und so. Also von daher, dass, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann denke ich, frage ich mich, ob man das irgendwie als Junge vielleicht viel ungebrochener erleben kann und auch später noch sagen kann, weil das natürlich eine andere Implikation ist.
Ja, ja. Die ganzen, was nach 68, da wurde ich war 8 Jahre alt, ja, 60, das habe ich angefangen ja mitzubekommen, auch die politischen Veränderungen, dass dann eine SPD-Regierung dran kam und der Untergang des Abendlandes ja quasi wieder vorhersehbar war, was in den 70er Jahren kam, die Umbrüche kamen, es war alles ganz fürchterlich, die ganze Entwicklung war alles verkehrt, es war alles falsch. Das habe ich wohl mitgekriegt, das würde ich heute so nicht sagen, aber mit dem Gedankengut bin ich aufgewachsen.
Nicht mehr ganz so idyllisch war Ihre Welt, als Sie in die Schule kamen. Das hatten wir schon ganz kurz im Fragebogen. Sie haben erzählt, schon nach der ersten Woche wussten Sie, das wird nichts mit uns beiden, mit der Schule und mit mir. Und Sie haben ja später 2 Studien erfolgreich absolviert. Also es konnte ja weder an der Lernfähigkeit noch an der Intelligenz an sich liegen. Was war das Problem mit dem kleinen Thomas, der in die Schule kam und dem Schulsystem?
Ich glaube, das Schulsystem im Klassenverband da sitzen, sich auf Fragen melden, aufzeigen, Antworten geben, Klassenarbeiten, ständige Wechsel der Fächer. Ich weiß es nicht, woran es lag. Da müsste
alles.
Man
alle,
irgendwie war es alles nachher. Und ich hatte schon das erste Zeugnis war, Thomas hat einen befriedigenden Anfang gemacht. Ich habe die ja alle noch. Das war ja schon ganz schlecht. Einen befriedigenden Anfang gemacht. Das war, und das Ende vom 4. Schuljahr war auch, da hatte ich eine Hauptschulempfehlung. Aber in unserer Familie, soweit man zurückdenken kann, aufrecht.
Hat jeder Abitur
gemacht. Junge muss Abitur machen. Da kommt wieder die Kritik. Ich habe einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester. Ich weiß, dass unser Vater sagte, unsere Mutter weniger, aber unser Vater sagte so, die Jungs müssen Abitur machen, da steht ihnen die Welt offen. Wenn du das schaffst, kannst du auch Abitur machen, aber du musst das nicht, du wirst ja geheiratet. Und meine Schwester ist bis heute nicht verheiratet, ist selbstständig, Unternehmensberaterin und kann ihr Leben sehr gut alleine meistern. Sie lebt in einer Beziehung, aber das ist dieses Bild. Ich musste aufs Gymnasium, dann wurde dann pädagogische Tests mit mir gemacht, bei denen rauskam, der Junge kann die Leistung fürs Gymnasium bringen. Aber er brachte sie nicht. Und dann kamen solche Sätze wie, du machst die Tür nie weiter auf, als sie unbedingt muss. Ich habe es nicht gewollt. Ich konnte stundenlang am Schreibtisch sitzen und habe die Bücher offen vor mir gehabt und habe nur geträumt. Konnte Löcher in die Luft starren. Ich habe mit Hängen und Würgen ein Abitur gemacht. Ich glaube, es gibt wenig schlechtere Abiture an dieser Schule überhaupt. Bin dann zur Uni gegangen.
Und das ja auch, Sie haben im Fragebogen gesagt, G10, also es hat ja einfach
Ihnen. Eine Ehrenrunde gab es.
Ja, das war mit, also einfach alles Lebenszeit. Wie schrecklich.
War fürchterlich. Sieh Sie mal, ihr werdet euch alle noch mit Freuden an die Schule erinnern. Nicht eine Sekunde, nicht eine Minute. Ich mache aber den Lehrern keinen Vorwurf. Das war System und ich, wir passen nicht zusammen.
Ja.
Das zweite Studium.
Also dann kam die Uni erstmal.
Das
Abitur
kam Uni.
Mit Hängen und Würgen. Man könnte jetzt denken, okay, nie wieder ein Buch aufschlagen. Nein, mitnichten. Zack,
Nein.
An die Uni.
Ich habe sogar nach der 10. Klasse noch überlegt, ob ich dann runtergehe und eine Lehre machen sollte. Als ich dann mitkriegte eine Lehre, da musst du auf eine Berufsschule gehen. Da habe ich gesagt, um Gottes Willen, lass eine andere Schule. Die Schule kennst du, diesen Mist kennst du, da bleibst du in diesem Mist, statt den Misthaufen zu wechseln. So war es für mich. Und ich war sowas von selig, als ich die Schule vorbei hatte. Das Studium, das erste, Theologie, war keine Meisterleistung, weil ich einfach auch über 14 Jahre an der Schule, vom ersten Schuljahr bis zum letzten Schultag, mir signalisiert wurde, du kannst das nicht. Du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Wenn du wolltest, ja, aber, und da bin ich auch mit dem Gefühl ins Studium gegangen, versuche es wenigstens hinzukriegen. Ich habe es dann hingekriegt. Das
aber das wollten Sie ja, Sie wollten
das wollte
doch Priester
ich.
Werden.
Ich wollte Priester werden, aber ich wollte nicht unbedingt Theologie studieren.
Okay.
Das
ja,
war
verstehe
also
ich.
Die Zugangsbedingung, die ich dann in Kauf genommen habe.
Man muss ein Abi schaffen, man
richtig.
Muss ein Studium schaffen und dann fängt das Leben als Priester
an. Und dann fängt das Leben als Priester an und das war mein Ziel. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Und ich weiß, 3 Monate nach meiner Priesterweihe saß ich bei meinem geistlichen Begleiter, den ich immer noch habe und sage, was mache ich mit dem Rest meines Lebens? Ich saß auf einmal vor dem Nichts. 3 Monate nach meiner Weihe. Große Leere.
Wie kann das passieren, wenn das Ziel erreicht ist?
Weil ich nie Priester sein wollte. Ich wollte immer nur Priester werden. Das Ziel war ja erreicht und dann war Schluss.
Okay, dann haben wir jetzt, gucken wir mal, was nach dem Ziel kam und nach dem Loch. Aber vorher machen wir Pause. Domradio, die Sendung Menschen mit Thomas Frings, der unbedingt Priester werden wollte. 14 lange quälende Schuljahre lang und auch noch ein nicht besonders geliebtes Theologiestudium lang. Und dann war es soweit. Und 3 Monate später saßen sie vor ihrem Spiritual und wussten nicht weiter. Was war passiert?
Ich bin wach geworden. Deswegen bin ich sehr großzügig mit denen, die auch Spätentwickler sind. Und selbst wenn über den Nachwuchs manchmal geklagt wird, was da alles nachwächst und wie die alle so sind und damit haben wir alles mal keine Zukunft, dann sage ich manchmal, wissen Sie was, Sie mögen ja recht haben, aber ich darf nicht drüber klagen, ich war genauso. Hm. Und dann kam so ein Moment von Wachwerden. Was ist jetzt? Du bist 27, du hast womöglich noch 50, 60 Jahre vor dir. Was machst du damit? Und Gott sei Dank habe ich einen sehr guten geistlichen Begleiter, der damit umzugehen weiß, der jetzt nicht die Hände beim Kopf zusammengeschlagen hat. Meine Ausbildungsleitung hat auch nie einen Fehler gemacht. Die haben immer gesagt, sie müssen Priester sein, nicht nur werden wollen. Sie müssen es sein, Existenzform ist das. Und das ist bei mir aber nie angekommen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich ein zweites Studium nochmal angeschlossen habe, mich meinem damaligen Bischof Lettmann sehr dankbar für halbe Stunde Gespräche. Er sagte, machen Sie das. Da hat das Bistum auch was von. Ich habe danach die Kunstkommission auch übernommen fürs Bistum.
Was sollten Sie machen?
Kunstgeschichte und Archäologie habe ich dann studiert. Kunstgeschichte war einfach meins. Archäologie ist das Nebenfach, man muss ein Nebenfach haben. Und das war immer schon meine Leidenschaft.
Es war ja eigentlich auch das, darüber haben wir nämlich noch gar nicht gesprochen, was sie in den Priesterberuf geführt hat. Das waren ja, es war nicht das Messdienersein und all das, sondern es war die Liturgie und die Kunst.
Ja, das war die Ästhetik der Erscheinung des Gesamtkunstwerkes der Liturgie. Das ist für mich eine Performance, die zur Aufführung kommt. Und zwar eine Jahrzehnte- oder Jahrhundertealte mit einer großartigen Idee. Das ist ja ein Gesamtkunstwerk für mich. Und das hat mich angesprochen, unbewusst, nicht wissend, was mich genau da angesprochen hat. Aber das war es, was mich angesprochen hat. Die Leidenschaft auch für die Kunst. Und dann habe ich ein Studium noch angeschlossen, um auch mir selbst zu beweisen, dass ich es kann. Und das habe ich dann wirklich auch sehr gut zum Abschluss gebracht. Und das hat auch eine große Auswirkung auf mein Priestersein gehabt und auch auf mein Theologiebetreiben. Dass ich also Theologie danach nochmal heftigst nachgeholt habe. Du musst dich theologisch besser vorbereiten. Fromm sein reicht nicht an der Stelle. Du musst auch theologisch Antworten geben können, dass man da sehr viel besser sich exegetisch vorbereitet auf eine Predigt, dass man sich dogmatisch und fundamentaltheologisch darauf vorbereitet, dass man Literatur dazu liest. Das aber, ich habe dann quasi das alles nachgeholt. Da war ich aber schon Priester.
Und das mit der Kunstgeschichte, wie hat das Ihr Priestersein verändert?
Ich hatte Lehrerinnen und Lehrer an der Universität, die sehr anspruchsvoll waren und nichts durchgehen ließen, nur weil man eventuell Priester war oder Priester werden wollte. Ein Sehenlernen, und zwar ein Sehenlernen nicht nur auf die Kunst, auf das Kunstwerk, sondern auch ein Sehenlernen in eine Tiefe hinein. Sie lernen tatsächlich dreidimensional zu sehen. Jeder von uns kann dreidimensional sehen. Aber er setzt es nicht richtig ein, auch draußen. Es gibt diesen schönen Witz, wo so Jugendliche mit so 3D-Brillen vorm Kino sitzen und sagen, hey, es funktioniert auch draußen. dieser versteckte Witz da drin, den fand ich so gut. Ja, wir müssen auch sehen lernen, dass ich das Ganze sehen lerne. Und das war zum Beispiel etwas, was ich im Studium sehr gelernt habe, das Ganze zu sehen.
Und Sie haben im zweiten Studio gemerkt, dass dieses ganze Reden von wegen, der kann das nicht gestimmt hat.
Das stimmte nicht, eben. Und das war dann schon eine große Bestätigung, doch, du kannst das. Aber du musst dich auch verdammt dafür anstrengen.
Als Sie in diesem Loch saßen, als Sie Priester geworden waren, aber noch nicht waren, nur vom Amt waren, aber innerlich noch nicht waren, haben Sie da auch daran gedacht, dass hätte falsch sein können? Oder haben Sie immer daran festgehalten? Sie wussten nur nicht, wie Sie Priester werden wollten.
Richtig, ich wusste nur nicht, wie ich es mal sein sollte. Dass es das Richtige war, da war ich von überzeugt. Diese Frage hat sich mir da nicht gestellt, dass ich gesagt hätte, oh, ich hätte lieber dies oder lieber doch das gemacht. Nein, das war es, was ich werden wollte, was ich sein wollte. Nur die Form war mir noch nicht so bekannt.
Zur vollen Stunde hören wir einen Text, den Thomas Frings uns mitgebracht hat. Und danach, Thomas Frings, reden wir sowohl über einen Kanarienvogel als auch über Hyänen.
Domradio. Menschen.
Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand, du mein Schöpfer und mein Heil. Immerfort blickt mich dein Auge an und ich lebe aus deinem Blick. Lehre mich in der Stille deiner Gegenwart, das Geheimnis zu verstehen, dass ich bin und dass ich bin durch dich und vor dir und für mich.
Ein Text von?
Romano Guardini, wobei ich das letzte Wort verändert habe. Er schreibt für dich, ein Geheimnis auch für dich. Ich glaube, man kann beides sagen.
Willkommen in der Sendung. Am Mikrofon ist Angela Krumpen und zu Gast im Studio ist Thomas Frings, der uns einen Text von Romano Guardini mitgebracht hat. Warum haben Sie den ausgesucht?
Ich fand den sehr schön, auch wenn ich jetzt gerade einen Hänger drin hatte beim Vorlesen, beim Wiederholen. Das ist der Text, womit ich jeden Morgen beginne. Da halte ich mit inne, wenn ich aufstehe, ist das das Erste, was ich sage.
Sagen Sie das laut?
Oder? Ja, das sage ich laut. Ja? Ich mache das, was ich im Kloster in der Kapelle gemacht habe, aber vorher auch schon immer gemacht habe. Das finde ich ein sehr schönes Zeichen für den Morgenbeginn. Herr, öffne meine Lippen und dabei macht man ein Kreuz über seine Lippen. Mhm. Und dann spreche ich diesen Text.
Immerfort, vielleicht sagen immerfort.
Immerfort empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist dieses immerfort, dieses ständige sich empfangen von Gott und von Gott gesehen werden. Hat mir nie Angst gemacht. Es gibt ja diesen Satz auch, ein Auge ist, was alles sieht, auch was in dunkler Nacht geschieht. Dieses, wo viele dann Angst hatten, Gott sieht alles. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott alles sieht. Und selbst das, was ich falsch mache, sieht er. Aber es macht mir nicht Angst, von Gott gesehen zu werden, sondern ich lebe aus diesem Blick, dass etwas Göttliches mich sieht.
Wie leben Sie denn daraus? Oder woran merken Sie, dass Gott alles sieht?
Das ist ein Gefühl. Das ist ein Empfinden, dass wenn ich auch in der Stadt unterwegs bin, egal wo ich bin jetzt nicht so fromm, dass ich viele Gebete spreche. Ich war jetzt ein Jahr ja in dieser klösterlichen Gemeinschaft und habe wirklich den Tag dem Gebet unterworfen, im besten Sinne des Wortes. Sechsmal am Tag, fest vorgegebene Zeit, wo man sich...
Fest vorgegebene Texte.
Und fest vorgegebene Texte, allerdings mit sehr viel stille Unterbrechungen. Mhm. Wobei der Abt immer sagte, das Wichtigste bei uns ist die Stille zwischen den Texten. Mhm. Die Texte sind die Säulen, die das Dach tragen. Aber Leben tun wir in dem Zwischenraum. Mhm. Das fand ich sehr. Da merken Sie sofort, in welcher Atmosphäre das da lebte und wuchs. Aber mein Gottesbild hat sich dadurch nicht verändert in dem einen Jahr, weil ich jetzt rituell fromm viel gebetet habe. Ich habe vorher anders gebetet. Durch ein mich ständig auch von Gott gesehen wissen.
Und warum macht Ihnen das keine Angst, wenn Gott alles sieht?
Weil ich vor Gott keine Angst habe. Gott ist für mich eine Existenzform, die mir nie irgendwelche Ängste bereitet hat.
Wie schaut er denn auf das, was in der Nacht im übertragenen Sinne passiert? Also da selbst der Gerechte fällt 77 Mal am Tag,
ja,
heißt es. Also das ohne die 77 Mal kommen wir ja nicht aus. Und wenn man sich das vor Augen führt, tut das ja weh. Das mag ja keiner gerne sich eingestehen, dass wir grob, ungerecht, lieblos, träge, keine Ahnung was alles sind. Was passiert dann, wenn Gott das grobe, lieblose, träge irgendwas sieht?
Ich kann es vielleicht negativ deuten. Gott hat da oben nicht eine Waage und verteilt jetzt immer wieder Gramm auf positiv und negativ und guckt dann, ich muss gucken, dass die möglichst ausschlägt, wie das Bild auf den Weltgerichtsdarstellungen ist das ja zum Teil wunderschön dargestellt, aber niemals mein Bild vom Ende gewesen. Ich stelle mir mein Ende ganz anders vor. Dass die Idee, die Gott von mir hatte, wird quasi in einer großen Linie auf wie ein Papier ausgebreitet und darüber wird die Linie gelegt, die ich gemacht habe darauf, die ich gezeichnet habe. Und da, wo die Linien sich sehr nähern, ich also stimmig bin mit der Idee, die von mir existierte, die in mir sein könnte, werden das die besten Zeiten meines Lebens gewesen sein. In den Minuten, in den Stunden, in den Tagen, in den Jahren. Da, wo ich dahinter zurückgeblieben bin, wird es mir schmerzhaft bewusst werden. Und das nenne ich, ich nenne den Begriff einfach auch sehr, ich tue es einfach, das ist für mich das Fegefeuer. Das Reinigende zu sehen von, da bist du hinter deinen Möglichkeiten zurückgeblieben.
Und das Fegefeuer jeden Tag, wenn dann
nein,
Gott
Ende meines
sieht?
Lebens. Ja, das Fegefeuer jeden Tag.
Also ich meine, es ist ja jetzt, das passiert ja, ja jetzt. Also wenn er jetzt, immerfort, wenn sie sich immerfort ja, aus Gottes Hand empfangen, ja, dann ja immerfort auch, ich sag nochmal, im groben, dann, lieblosen Trägen, was dann?
Sollte ich im Bemühen nicht nachlassen, es etwas besser zu machen. Und zwar immer im Kleinen, im Konkreten. Wenn Kinder zur Beichte kamen mhm, und daher die Frage war, was willst du denn ändern? Alles. Mhm. Da habe ich gesagt, du, das klappt nicht, das weiß ich. Mhm. Versuch eins. Mhm. Und das versuche ich auch. Mehr versuche ich gar nicht. Eins besser zu machen.
Thomas Frings heute zu Gast in der Sendung Menschen. Warum ich nicht mehr Pfarrer sein kann, hat er vor einem Jahr begründet und sein Pfarramt niedergelegt. Aber leidenschaftlich will er weiter Priester sein. Ein Jahr ist um, seitdem ein Jahr im Kloster, ein Buch geschrieben. Aus Amen Ende heißt das. So kann ich nicht mehr Pfarrer sein. Und ich will gar nicht über dieses Buch mit Ihnen sprechen, sondern darüber, dass Priester, weil das ist das, was Sie sein wollen. Priester sind Menschen, die ihr Leben Gott geweiht haben. Damit Sie das tun können, wäre es ja hilfreich, wenn Sie selber einen Weg mit Gott gehen, wenn da Gott vorkommt und Sie haben von Ihrem Weg mit Gott ganz berührende Momente zu erzählen. Die können wir jetzt nicht alle erzählen, aber zwei will ich herausnehmen. Das habe ich auch beide schon angekündigt. In dem ersten kommt ein Kanarienvogel vor und in dem zweiten kommen Hyänen vor. Erzählen wir die Geschichte zuerst mit dem Kanarienvogel. Das ist der Kanarienvogel Ihrer Oma.
Ja, meine Großmutter hatte immer Kanarienvögel, immer einen. Und er hieß immer Hansi. Und wenn er tot war, kam nach Hansi nach.
Hansi der Sechste.
Hansi war es war großartig. Hansi saß beim Frühstück auf der Brille meiner Großmutter, wenn sie die Zeitung las. Mittendrin auf dem Steg.
Oh nein, da kann man doch
nicht mehr lesen. Stell dir vor, wie schief der da drauf saß. Meine Großmutter saß da, Hansi saß auf dem Brillensteg und sie frühstückte dann dabei. Und der blieb da auch ganz lange sitzen. Und sie las die Zeitung. Meine Großmutter war hoch in die 80, dann im Altenheim. Ich war 22, gerade zum Studium in München. Dann, wir wussten, sie hatte nicht mehr gegessen, sie stand nicht mehr auf. Wenn dann das Trinken eingestellt wird, dann weiß man, jetzt geht es nur noch um vielleicht Tage, möglich nur noch Stunden. Ich kam nach Hause, abends aus der Stadt, und da lag ein Zettel auf der Treppe, Eltern anrufen, Großmutter geht's nicht gut. Und dann bin ich nachts noch mit dem Zug zurückgefahren und sofort zum Altenheim. Das war auf dem Weg vom Bahnhof zum Elternhaus, lag das am Weg. Großmutter lag im Bett. Ich kam rein, sie machte nicht mehr die Augen auf, sie zeigte eine Reaktion, die war sehr schön. Als ich ihr dann zu erkennen gab, wer da war, kamen zwei Tränen aus den geschlossenen Augen. Mehr Reaktion war es nicht mehr. Und ich merkte, ich spürte sofort, sie hat gehört, sie hat die Stimme erkannt, sie weiß, wer da jetzt ist. Wir haben am Bett gesessen und gewacht. Und abends sagte die Stationsschwester, gehen Sie ruhig nach Hause, wir gucken regelmäßig. Wenn was ist, rufen wir nachts an. 10 Uhr abends, November, das ist wichtig zu wissen, dunkel, Nacht, kam der Anruf, kommen Sie mal, es geht zu Ende. Sind wir sofort wieder dahin, das war nicht weit, 10 Minuten zu Fuß. Dann haben wir da am Bett gesessen, die Eltern, die Enkel, also meine Eltern, meine Mutter, das einzige überlebende Kind meiner Großmutter und mein Vater und wir Kinder, die drei Enkelkinder, und haben Rosenkranz gebetet, was wir noch nie im Leben getan haben, aber es war wunderbar. In dem Moment, Schweigen ist merkwürdig, Reden irgendwas ist auch nicht gut. Frei beten ist auch merkwürdig. Ein rituelles Gebet wiederholen ist sehr beruhigend. Hinter uns auf dem Tisch stand eine große Kerze und auf der Fensterbank unter einem Tuch abgedeckt der Kanarienvogel, der schon Monate nichts mehr gesagt hatte. Unsere Großmutter starb von Minute zu Minute, wurde sie, und auf einmal setzte sich noch auf, Augen auf, guckte alle an, hauchte aus und sank in die Kissen. Und ich verstand, was es heißt, das Auge bricht. In dem Moment ging hinter uns die Kerze aus, die noch Tage hätte brennen können. Und nachts in der Dunkelheit des Winters fängt der Vogel in derselben Sekunde an, wunderbar zu singen. Mein erster Gedanke war, das will ich auch. So will ich sterben können.
Und das ist ja etwas, was man rational nicht erklären kann.
Ja, das kann man nicht erklären. Das ist aber auch nicht einmalig. Es gibt ja viele Erzählungen von Todessituationen, wo im Haus auf einmal die Uhren stehen bleiben. Das sind unerklärliche Phänomene, die für mich ein Erweis dessen sind, dass es mehr gibt als das Sichtbare. Ich glaube an die sichtbare und die unsichtbare Welt.
Und die unsichtbare Welt ist Gott?
Ja, das ist für mich ein Begriff, den ich da drin sehe und denke, wobei ich Gott nicht nur in der unsichtbaren, sondern auch in der sichtbaren sehe.
Aber dass der Vogel, er hat ja in der sichtbaren Welt gesungen.
Ja.
Also, aber dass der Vogel gesungen hat, hat was mit Gott zu tun?
Für mich ja. Ich deute das so. Ich deute das in diese Richtung. Ja.
Domradio. Menschen.
Thomas Frings. Ich habe versprochen, dass wir zwei Geschichten erzählen, wo das Göttliche in ihrem Leben aufscheint, erscheint oder wie auch immer scheint. Den Kanar von dem Kanarienvogel haben Sie erzählt. Es gibt eine Nacht, eine andere Nacht. Die hat stattgefunden vom 31.12.1999 auf den
2000.
Vom 31.12.2000 auf den 01.01.2001. Sie waren in Afrika und sie haben in der Wüste gezeltet. Was ist passiert?
Pendjari Nationalpark Nordbenin, das ist so Savannengegend.
Westafrika.
Westafrika. Mhm. War da mit Freund besucht, der da und war eine kleine Gruppe, 4 Leute, in einem Zelt übernachtet, die Silvesternacht, 4 Uhr morgens, weit genug vom Lagerfeuer und vom Auto weg, vollkommen einsam, nächste Haus vielleicht 30, 40 Kilometer weg, wo noch jemand wäre. Und wir hören Tiere knurren und brüllen und der Freund, der da schon jahrelang berufstätig war, sagt nur ein Wort, Hyänen, die anschließend
Hyänen
um unser Zelt gingen. Also eine Zeltbahn von Millimeter Dicke. Und wir lagen ganz eng darin, also ich lag auch an der Zeltbahn außen und sie hören an ihrem Ohr die Tiere, von denen sie wissen, das sind die stärksten Kiefer der Natur.
Was machen Hyänen?
Hyänen fressen eigentlich Aas und ich lebte noch, das hat mich aber wenig beruhigt.
Also die Hyänen haben so darauf gewartet, dass sie jetzt sterben, um sie dann zu fressen.
Oder das so rational habe ich in dem Moment nicht gedacht.
Aber das wäre sozusagen das Natürliche.
Ich habe mit meinem Leben abgeschlossen gehabt.
Sie lagen da drin,
ja.
Und hatten Sie Todesangst oder war es schon mehr? Also wussten Sie schon in dem Stadium dahinter, jetzt ergebe ich mich, oder?
Ich konnte mich nicht wehren. Das war 2 Stunden Todesangst. Die Hände, Parkinson im Endstadium, so haben sie sich geschüttelt und geschlagen um sich. So nervös, die Füße, der ganze Körper reagierte. Mein Kopf war ganz klar. Ich habe nicht gefeilscht mit Gott, weil ich nicht daran glaube, dass Gott macht und Hyänen verjagt. Ich habe Gott auch keine Angebote gemacht und gesagt, ich verspreche dir das und das, wenn ich hier überlebe, weil ich nicht an einen solchen Gott glaube, mit dem ich falschen kann und der dann sagt, okay, wenn das Angebot hoch genug ist, dann schicke ich die Hyänen weg. Wenn es nicht hoch genug war, dann tue ich es nicht. Das ist nicht mein Gottesbild. Das Schöne an dieser Nacht, die ich nie wieder erleben möchte, war, ich habe da gelegen und gesagt, es war 40 Jahre alt, wenn ich diese Nacht überlebe, werde ich so weiterleben wie bisher. Das ist dein Leben. Auf diesem Weg willst du weitergehen. Es ist nicht der Gedanke gekommen von, du musst alles ändern. Das nicht.
Aber da geht es ja jetzt nur um sie. Sie müssen nichts ändern. Das ist ja, also, aber wie kommt Gott jetzt in der Geschichte vor?
Gott kommt darin vor, dass ich an die Existenz Gottes glaube, dass ich an eine unsichtbare Welt glaube, dass ich an ein Leben nach dem Tod glaube. Dass aber Gott nicht funktioniert im Sinne von, ich falsche mit ihm oder ich handle mit ihm oder Gott greift jetzt ein und verjagt die Hyänen, nur wenn ich ihn intensiv genug darum bitten würde.
Also Gott kommt als so nicht vor, aber nicht als, also er kommt als, so ist es nicht, ich kann nicht pokern mit Gott, aber er kommt nicht vor, so ist es.
Doch, so ist es, es wird ein Leben geben, das er mir geben kann über mein sichtbares Leben hinaus, nach meinem Tod. Da greift Gott ein.
Wie denn?
Das weiß ich nicht, wie er es macht. Aber ich glaube, dass mein Leben nicht mit meinem letzten Atemzug endet hier, sondern ich glaube an ein Leben nach dem Tod.
Haben Sie das denn in dieser Todesangst gefühlt?
Ja.
Dass es weitergehen wird?
Ja, davon war ich immer noch überzeugt.
Dass es nicht schlimm ist zu sterben?
Ich hatte Angst vor den Schmerzen, aber nicht Angst vor dem Todsein.
Thomas Frings, heute zu Gast in der Sendung Menschen. Vor einem Jahr haben Sie ziemlich einen Wirbel verursacht, das war gar nicht Ihre Absicht, aber in der Rezeption auf Ihren Text Kurskorrektur, das hat ein großes Echo ausgelöst, dass Sie gesagt haben, ich möchte gerne Priester bleiben, aber ich kann nicht mehr Gemeindepfarrer sein. Sie waren an mehreren Stellen Gemeindepfarrer, in der kleinen Gemeinde, in der großen Gemeinde, in der fusionierten. Sie haben eine Fusionierung durchgezogen, Sie haben eine Fusionierte gefunden. Sie haben auch viele gute Erfahrungen mit Gemeindeleben gemacht und Sie waren ein geschätzter Pfarrer. Ich habe mir die Videos im Netz angeguckt von Ihrem letzten Tag und so. Da war ganz viel Wehmut in der Kirche. Was war der Punkt, an dem Sie gesagt haben, obwohl das hier alles gut ist, obwohl ich eine tolle Gemeinde habe, obwohl bla bla bla, ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Ich will weiter Priester sein, aber ich kann so nicht mehr Pfarrer sein.
Es war die Erkenntnis, Revision gehalten über die Jahre innerhalb von Exerzitien und gesagt, wo kommst du her? Wo bist du jetzt? Wo willst du auch hingehen? Das ist für mich immer auch so eine Aufgabe in Exerzitien, da zu gucken. Und habe gesehen, du und viele haben sich angestrengt in eine bestimmte Richtung. Und ich muss akzeptieren, ich habe gesehen, in diese Richtung ist nicht unsere Zukunft mehr. So wie wir strukturell da aufgebaut sind, führt für mich da kein Weg mehr weiterhin. Selbst wenn es im Moment da noch sehr schön ist, aber es ist nicht der Weg. Und da habe ich gesagt, dann kann ich den Weg so nicht weitergehen. Jetzt ganz kurz gefasst.
Und dann? Was hat das, sind Sie morgens wach geworden und haben gewusst, ich kann den Weg so nicht weitergehen? Oder haben Sie diese Erkenntnis gehabt und Sie dann erstmal ein halbes Jahr in Ihrem Herzen hin und her geschleudert?
Die ist gewachsen. Ich habe die auch besprochen. Ich habe die also mit Menschen, die mich kennen, die meinen Weg kennen, besprochen, ganz intensiv mit meinem geistlichen Begleiter, meinem Spiritual, und gesagt, ich kann das so. Ich stehe da nicht mehr hinter. Ich stehe da nicht mehr drin und ich stehe da nicht mehr hinter. Was dann? Nur weitermachen, weil ich nichts anderes weiß, das war nachher auch keine Option mehr. Oder zu sagen, ja, von irgendwas muss ich ja leben, also mache ich das mal so weiter. Nein, das war alles nicht. Und dann ergab sich für mich etwas, wo ich gesehen habe, Mensch, das hast du immer schon eine Neigung zu gehabt, auch zum kontemplativen Leben. Hab da mit einem Kloster Kontakt aufgenommen. Ich sage, darf ich hier kommen? Das ist nicht meine erste Berufung, sage ich ganz ehrlich. Ich komme, weil ich da nicht mehr sein kann, aber hier komme ich hin mit der Offenheit, wenn es gut ist, würde ich gerne bleiben. Mhm. Und der Abt hat gesagt, ich mache dir die Türe auf. Du darfst hier einziehen und einfach mal gucken, wie lange es geht.
Das heißt, Sie sind den Schritt, dann nicht mehr Gemeindepfarrer zu sein, erst gegangen, als Sie wussten, wie der nächste Schritt geht?
Ja, dann wurde es mir leichter. Ja. Als ich die Zusage hatte, dann ist die Entscheidung für mich gefallen, dass ich gesagt habe, das ist ein Ort, wo ich Priester sein kann, aber nicht mehr Gemeindepfarrer bin. Ich bin also nicht hingegangen und habe gesagt, haben Sie was anderes im Angebot für mich? Sondern nein, ich will das ganze System ganz bewusst verlassen. Ich bin aus dem System ausgestiegen, ich bekomme seit einem Jahr kein Gehalt mehr, bin also viel freier auch dadurch.
Sie haben Ihre Wohnung auch aufgelöst?
Ne? Ich habe meine Wohnung aufgelöst, ich habe 50% von meinem Hab und Gut weggegeben, den Rest konnte ich einlagern. Und es fühlte sich unglaublich frei an, es fühlt sich immer noch sehr frei an. Es ist frei. Und
In dieser Freiheit haben Sie geprüft, ob denn diese benediktinische Abtei in St. Willibord in Holland oder in den Niederlanden eine Alternative sein könnte. Das ist es nicht, aber Sie haben schon Ideen entwickelt, wie es denn, also so ging es nicht weiter, wie es weitergehen könnte, und darüber sprechen wir gleich.
Domradio. Menschen.
Thomas Frings ist heute zu uns gekommen und hat sein Buch mitgebracht, Aus Amen Ende, Fragezeichen, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein, heißt es. Und Thomas Frings, Sie haben das geschrieben während des Jahres Auszeit, den Sie sich genommen haben, nachdem Sie tatsächlich real gesagt haben, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein, Ihr Pfarramt niedergelegt haben, ins Kloster gegangen sind und da unter anderem dieses Buch geschrieben haben. Und wir haben eben darüber gesprochen, dass Sie diese Perspektivlosigkeit nicht aushalten konnten. Sie konnten einfach nicht immer so weitermachen, wissend, dass das, was man da macht, an kein Ende führt, weil es schon so viele Jahrzehnte nicht zu dem Ziel geführt hat. Warum auf einmal, man kann ja nicht, es wird nicht besser werden, aber alle tun so, als könnte man es doch noch besser werden. Und ich will es auf einen Punkt konzentrieren, deswegen habe ich eine Stelle ausgesucht, aus dem Kapitel Samstags läuft das Spiel Messe gegen Sportschau. Und zwar ging es darum, dass Sie versucht haben, in Ihrer Gemeinde die Vorabendmesse von 6 auf 5 Uhr am Abend zu verlegen. Und dann schreiben sie, das gab interessante Gespräche. Begründet wurde die Veränderung mit der Absprache zwischen drei Gemeinden. Also sie mussten einfach eben weniger Priester, so, ne? Und dann kam, Herr Pastor, wenn die Messe abends um 5 ist, können wir nicht mehr kommen. Wir sind doch noch im Garten bei der Arbeit. Dann kommen Sie doch um Sonntagmorgen um 10. Das möchten wir nicht. Am Sonntag schlafen wir gern etwas länger und frühstücken später. Dann können Sie ja am Samstagabend um 6 in die Nachbargemeinde gehen. Das möchten wir nicht. Wir möchten hier gehen, in unserer Kirche, wo wir die Menschen treffen, die wir kennen. Wenn ich das richtig verstehe, möchten Sie am Samstag die Gartenarbeit machen, am Sonntag ausschlafen, nicht an einen anderen Ort gehen. Und wenn diese Bedingungen alle erfüllt sind, dann würden Sie zur Messe kommen. Das ist, was Sie erlebt haben.
Das ist wörtliches Zitat so, und ich bin nicht der Einzige, der das so erlebt hat. Für mich wird dann etwas deutlich daran, die Reihenfolge und die Rangfolge von etwas, was eigentlich wesentlich mal war oder sein sollte, ist so weit nach hinten verschoben worden, und wir versuchen als Kirche immer noch dem gerecht zu werden und dem nachzulaufen und zu sagen, ja gut, dann wollen wir das auch noch ermöglichen, und wir begründen das dann innerkirchlich damit, dass wir für die Menschen da sind. Das ist ja so ein ganz toller Satz, immer für die Menschen da und den Menschen nachgehend sein, und wer Ansprüche stellt, grenzt gleich schon wieder aus. Das sind so Killermechanismen, die wir da eingebaut haben, um so zu bleiben, wie wir sind.
Und weil alle Angst haben, weil die Messe auf 17 Uhr zu verlegen, haben ja schon viele Gemeinden gemacht, hat jedes Mal dazu geführt, dass es weniger Messbesucher gab.
Ja, das ist einmal das Argument, das auch genannt wird. Es wird dann weniger, es wird dann weniger. Und wenn die dann, wenn wir was verlegen, sind die sofort weg. Ja. Das habe ich übrigens der Gemeinde dann sehr offen auch so kommuniziert. Ich habe mich da vorne hingestellt. Ich sage, wissen Sie eigentlich, wie wir hauptamtlich über Sie denken und sprechen? Wir sagen nämlich, sobald wir eine Uhrzeit verlegen, bleiben Sie alle zu Hause. Das heißt, Sie sind ja nur noch hier aus reiner Langeweile und weil Sie gar nicht mehr wissen, was Sie sonst noch tun sollten, aber nicht aus Überzeugung. In dem Moment kriegen die Schnappatmung, würden am liebsten mit Büchern nach einem schmeißen, merken aber auch, dass man einen Spiegel vorhält, man darf natürlich nicht vorwurfsvoll sagen, sondern mit breitestem Lächeln und ganz freundlich und signalisieren von, ich glaube das übrigens nicht.
Es geht ja, ich meine, das ist ja das eine zu sagen, weil Sie nichts anderes zu tun haben, das ist ja frech und anmaßend.
Ja.
Das würde ich auch sofort zurückweisen, so wenn irgendjemand mir sowas sagen würde, weil die Menschen kommen ja. Aber was tatsächlich die Frage ist, warum kommen sie und warum kommen sie nicht, wenn man sie aus ihrer Routine herausholt? Und die Frage ist ja, Sie haben eben gesagt, wie wichtig ist das? Und ohne jetzt daraus einen Vorwurf oder eine Anklage zu machen, das ist ja auch die Frage, was bekomme ich denn? Ist die Eucharistie etwas, was ich wirklich brauche? Viele Menschen im Moment merken, dass sie sich mehr bewegen müssen. Das ist ein Bedürfnis. Es geht ihnen nicht gut. Wenn der Körper sich zu wenig bewegt, geht es einem nicht gut. Und kaum macht man ein bisschen Sport, dann fängt alles wird lebendiger und leichter und geschmeidiger. So, es gibt ein Problem und es gibt ein Bedürfnis und ich versuche, das Bedürfnis zu stillen. Ja. Welches Bedürfnis wird in der Eucharistiefeier bestillt, was wirklich ein Bedürfnis von mir ist? Nichts, was ich tue, weil es eine liebgewonnene Gewohnheit ist. Eine liebgewonnene Gewohnheit und ein Bedürfnis sind zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
Ja, die können übereinstimmen an bestimmten Stellen, aber es ist wenig. Meistens geht das irgendwann auseinander. Ich kann auch von dem Gegenteil natürlich berichten. Wir haben Gottesdienste gestrichen, wir haben Zeiten verändert, wir haben Kirchen geschlossen und alle Prognosen waren falsch. Das heißt, dann kommen die Leute nicht mehr, sondern wir haben die Gottesdienstzeiten halbiert, wir haben die Anzahl der Kirchen halbiert und hatten nach 6 Jahren 30% mehr Besucher, als wir vorher hatten. Natürlich nicht, weil wir reduziert haben, sondern weil wir in dem reduzierten Angebot, ich spreche jetzt mal in der Wirtschaftssprache dafür aber auch, so hoffentlich da waren, dass die Menschen gekommen sind, nicht weil wir gesagt haben, kommt doch, sondern weil sie es selber wollten. Weil sie merkten, wenn ich nicht da war, fehlt mir etwas. So rum wird ein Schuh daraus. So, ich sag mal, funktioniert das Geschäft an der Stelle.
Aber ich sie wollen es selber, weil man ein Bedürfnis gestellt wird.
Das Bedürfnis ist ja da, aber ich muss dann so sein, dass das da auch gestillt wird an der Stelle. Ich habe ab und zu sonntags mal gefragt, die Gemeinde, die sind, stellen Sie sich vor, heute war jemand hier, der zufällig die Glocken gehört hat, reingekommen ist und eine Stunde mit uns hier gewesen ist. Was können wir uns vorstellen, dass dieser Mensch zum Schaukasten läuft und guckt, wann treffen die sich wieder, da muss ich unbedingt hingehen. Oder ob der sagt, naja, ich habe wieder die Bestätigung bekommen, dass ich das ein Jahr lang auf jeden Fall nicht mehr brauche. Und das liegt an uns, wie wir hier sind. Und zwar wir alle.
Sie machen einen Vorschlag in Ihrem Buch und das, ich glaube, das schaffen wir, kurz schaffen wir das noch. Und Sie unterscheiden einmal zwischen Zuspruch und Anspruch,
ja,
und einmal nennen Sie das die Entscheidungsgemeinde. Und Sie sagen, Kirche muss einfach mal aufhören, alle Menschen über den gleichen, über die gleiche Elle zu legen. Mhm. Wer von uns was haben möchte, Segen oder Zuspruch eben, soll den kriegen, völlig ohne Bedingungen.
Richtig. Ja.
Aber einen Anspruch formuliere ich wann?
Einen Anspruch formuliere ich in dem Falle, wo ich in diese Gemeinschaft von Kirche, die wir ja sind, weiter hineingehe und ein deutlicheres Teil davon werde. Wer nicht Teil dieser Gemeinschaft ist, soll viel kriegen, soll einen Segen kriegen, soll den Zuspruch kriegen für sein Leben, soll den Zuspruch des Evangeliums kriegen. Das liegt ja nicht allein in unserer Hand. Aber wenn wir Gemeinschaft bilden wollen, dann geht das nur durch die Menschen, die auch da sind. Aber wir versuchen im jetzigen Modell ständig Gemeinde zu bilden, aber es funktioniert von Jahr zu Jahr etwas weniger als im Jahr davor. Aber wir bleiben bei diesem Modell. Und deswegen war mein Vorschlag, eine Antwort zu formulieren, indem wir viele Territorialgemeinden lassen, aber wir geben den Menschen, die darin nicht mehr ihre Heimat finden, ich glaube, das ist eine ganz große Mehrzahl, eine neue Möglichkeit, selber Gemeinde zu bilden nach ihrer Sehnsucht. Und wenn ich dann komme und sage, da habe ich die Sehnsucht nach, dann gucken wir gemeinsam, wie wir die beantworten können, aber nicht wir als Kirche beantworten die, indem wir das Angebot für dich machen, sondern wir gucken gemeinsam danach, wie das gehen kann.
Thomas Frings, unsere Sendezeit geht definitiv zu Ende. Ich kann aber hier keinen Punkt machen, ich mache hier einfach mal einen Doppelpunkt. Und irgendwann gucken wir, wie das weitergegangen ist. Dann schauen wir, machen wir vielleicht eine Sendung Thomas Frings Reloaded oder 2.0 oder keine Ahnung. Wenn das Struktur bekommen hat, Form bekommen hat, kommen Sie dann nochmal wieder?
Herzlich gerne. Ich werde gefragt jetzt gerade, wie geht's Ihnen? Ich sage spannend, worauf eine Ordensfrau mir sagte, das hört sich gut an. Spannung erzeugt Wärme und Licht.
Gut, ich danke Ihnen, dass Sie uns von Ihrer Wärme und Licht und der Spannung abgegeben haben. Ich hoffe, heute war ganz viel Inspirierendes und Spannendes dabei. Machen Sie es gut, am Mikrofon war Angela Krumpen.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.